Juli 2017. Hamburg steht im Fokus der Weltöffentlichkeit. Staats- und Regierungschefs aus den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern reisen zum G20-Gipfel an. Doch der Gipfel sorgt nicht nur für politische Schlagzeilen. Tausende Menschen demonstrieren auf den Straßen, die Stimmung ist aufgeheizt und in Teilen der Stadt kommt es zu schweren Ausschreitungen. Einer dieser Abende sollte schließlich auch die Strafgerichte beschäftigen.
Willkommen zu Hinter der Robe, der Justiz-Podcast. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Mein Name ist Viktoria, ich bin Rechtspflegerin. Ja, Sascha, lass uns direkt loslegen.
Ich bin bereit.
Hamburg, 6. Juli 2017. Es ist kurz vor Mitternacht. Die Stadt steht unter Spannung. Am nächsten Morgen soll der G20-Gipfel in Hamburg beginnen. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sind angereist. Tausende Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz. Seit Tagen wird über Demonstrationen, Proteste und mögliche Ausschreitungen berichtet. An diesem Abend zieht eine Demonstration durch den Stadtteil St. Pauli. Ihr Name: Welcome to Hell. Was als angemeldete Demonstration beginnt, entwickelt sich im Laufe des Abends zu einer Situation, die selbst erfahrene Polizeibeamte später als außergewöhnlich gewalttätig und von Hass geprägt beschreiben werden. Flaschen fliegen, Steine fliegen, Pyrotechnik wird auf Einsatzkräfte geworfen. Immer wieder hallen Sprechchöre durch die Straßen. Ganz Hamburg hasst die Polizei. Die ganze Welt hasst die Polizei. Hass, 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 wie noch nie. All cops are bastards. Schließlich wird die Demonstration aufgelöst. Doch die Nacht ist lange noch nicht vorbei. Mehrere hundert Menschen ziehen anschließend in einem spontanen Aufzug durch die Straßen Hamburgs. Gegen 23.40 Uhr endet dieser Aufzug im Kreuzungsbereich Altonaer Straße und Schulterblatt. Dort versammeln sich weiterhin mehrere hundert Personen. Die Kreuzung wird von Straßenlaternen und den Scheinwerfern der Polizeifahrzeuge ausgeleuchtet. Wasserwerfer stehen bereit. Die Situation ist angespannt. Polizeibeamte sichern den Bereich. Unter ihnen sind auch zwei Beamte, die seit Jahren Demonstrationen begleiten und schon vieles erlebt haben. Doch auch sie werden später sagen, dass die Stimmung an diesem Abend anders gewesen sei. Aggressiver, feindseliger, gefährlicher. Aus der Menge fliegen erneut Flaschen in Richtung der eingesetzten Beamten. Zwischen 200 und 300 Menschen stehen rund um die Kreuzung. Mitten unter ihnen befindet sich ein 21-jähriger Mann aus Amsterdam, Jesse. Er trägt schwarze Oberbekleidung, schwarze Springerstiefel und dunkle Lederhandschuhe. Gemeinsam mit etwa 10 bis 15 weiteren schwarz gekleideten Personen steht er am Rand der Menschenmenge. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen Polizeibeamte. Hinter ihnen bewegen sich Passanten auf dem Gehweg entlang. Menschen, die mit den Auseinandersetzungen nichts zu tun haben. Dann greift Jesse nach einer leeren Glasflasche. Er holt aus und wirft. Die Flasche fliegt über die Straße, etwa 10 bis 12 Meter. Sie trifft einen Polizeibeamten direkt am Helm. Die Flasche zerschellt. Sein Helmvisier ist heruntergeklappt. Trotzdem spürt er sofort Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Zwar trägt der Polizeibeamte Schutzkleidung, diese schützt dessen Halsbereich bei einem Bewurf aber nur sehr unzureichend. Wenige Sekunden vergehen, dann greift Jesse erneut zu einer leeren Glasflasche. Ein zweiter Wurf. Wieder fliegt die Flasche auf die gegenüberliegende Straßenseite. Und wieder trifft sie ihr Ziel, diesmal am Bein desselben Polizeibeamten. Auch diese Flasche zerschellt. Nur weil der Beamte an den Beinen durch seine Schutzkleidung geschützt ist, bleibt er unverletzt. Der Polizeibeamte hat inzwischen erkannt, aus welcher Richtung die Flaschen kamen. Gemeinsam mit einem Kollegen läuft er auf die Gruppe zu, in der sich Jesse befindet. Die Polizeibeamten wollen Jesse festnehmen. Doch die Situation eskaliert erneut. Aus der Gruppe heraus versucht eine weitere Person, die Festnahme mit einem Faustschlag gegen einen Polizeibeamten zu verhindern. Die Beamten setzen ihren Zugriff dennoch fort. Sie erreichen Jesse. Die vorläufige Festnahme wird ausgesprochen. Doch Jesse lässt sich nicht widerstandslos festnehmen. Er geht zu Boden. Er zieht die Beine an den Körper. Er nimmt eine Embryonalstellung ein. Er verschränkt die Arme. Er spannt seinen gesamten Körper an. Mit aller Kraft versucht er zu verhindern, dass seine Arme fixiert und gefesselt werden können. Mehrere Polizeibeamte müssen eingreifen. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelingt es schließlich, ihn vom Boden aufzuheben und vom Ort des Geschehens wegzubringen. Bei der Festnahme erleidet Jesse selbst Verletzungen im Gesicht. Später schweigt er vor Gericht zu den Vorwürfen. Ja, das ist unser Fall. Jesse aus Amsterdam musste sich wegen dieses Vorfalls vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Sascha, wegen welcher Straftaten wurde er vom Amtsgericht Hamburg verurteilt?
Ja, das Amtsgericht Hamburg sah hier mehrere Straftaten als verwirklicht an. Zum einen einen besonders schweren Fall des Landfriedensbruchs, weil sich Jesse eben aus einer mehrere hundert Personen umfassenden Menschenmenge heraus an Gewalttätigkeiten gegen die Polizeibeamten beteiligte, indem er leere Glasflaschen gezielt auf Polizeibeamte geworfen hatte. Und nach Auffassung des Gerichts verloren die geworfenen Glasflaschen ihre Eignung als gefährliche Werkzeuge nicht dadurch, dass der Polizeibeamte Schutzkleidung trug, zumal diese ja auch keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen bot. Und die beiden Flaschenwürfe wertete das Gericht zum anderen als gefährliche Körperverletzung und als besonders schweren Fall des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Und weil sich Jesse anschließend gegen seine Festnahme wehrte, indem er sich versteifte, die Arme verschränkte und seine Fesselung verhindern wollte, wurde er außerdem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. Und insgesamt wurde gegen Jesse eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten verhängt.
An dieser Stelle kann man vielleicht noch ergänzen, dass die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten ohne Bewährung beantragt hatte, während die Verteidigung auf Freispruch plädierte. Das Amtsgericht Hamburg ging am Ende also sogar über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Doch wie kam das Amtsgericht Hamburg eigentlich zu diesem Strafmaß? Welche Umstände spielten dabei eine Rolle? Kannst du uns mal mehr zur Strafzumessung erzählen?
Ja, zunächst hat das Gericht die Umstände berücksichtigt, die für Jesse sprachen. Also, er war 21 Jahre alt, bislang weder in Deutschland noch in den Niederlanden strafrechtlich in Erscheinung getreten und damit nicht vorbestraft. Außerdem war er familiär eng eingebunden und seinen Angaben zufolge sozial engagiert. Als niederländischer Staatsangehöriger in einer deutschen Untersuchungshaftanstalt galt er als besonders haftempfindlich. Strafmildernd berücksichtigte das Gericht zudem die bereits erlittene Untersuchungs- und Polizeihaft von mehreren Wochen. Auch in geringem Maße die Verletzungen, die er bei seiner Festnahme davongetragen hatte, sowie die Tatsache, dass die Folgen für den getroffenen Polizeibeamten letztlich vergleichsweise gering geblieben waren. Und schließlich ging das Gericht davon aus, dass die Tat aus einem spontanen Entschluss entstanden sein dürfte und auch von der aufgeheizten Stimmung innerhalb der Menschenmenge beeinflusst gewesen sein könnte.
Es gab also durchaus einige Umstände, die aus Sicht des Gerichts für den Angeklagten gesprochen haben. Aber wie wir schon in den vergangenen Podcast-Folgen gesehen haben, schaut das Gericht natürlich immer in beide Richtungen. Also schauen wir uns jetzt als nächstes an, was zu Lasten des Angeklagten berücksichtigt wurde.
Ja, strafschärfend berücksichtigte das Gericht vor allem, dass Jesse gleich mehrere Straftatbestände verwirklicht hatte. Hinzu kam, dass er nicht nur eine, sondern 2 Glasflaschen auf Polizeibeamte warf und beide Würfe trafen ihr Ziel. Außerdem stellte das Gericht auf das erhebliche Verletzungsrisiko ab, denn hinter den Polizeibeamten befanden sich ja weitere Personen, die ebenfalls hätten getroffen und verletzt werden können. Nach Auffassung des Gerichts war die Tat außerdem geeignet, andere Personen aus der Menschenmenge zu ähnlichen Angriffen zu motivieren. Erschwerend wertete das Gericht auch die geringe Entfernung zu den Polizeibeamten, das waren ja nur 10 bis 12 Meter, die das Risiko schwerer Verletzungen erhöhte. Schließlich berücksichtigte das Gericht die schwarze Kleidung und die getragenen Lederhandschuhe, die aus Sicht des Gerichts offensichtlich dazu dienten, eine spätere Identifizierung zu erschweren. Und bezüglich des Straftatbestands Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, da wirkte sich auch die Widerstandshandlung gegen die Festnahme zulasten von Jesse aus. Nach den Feststellungen des Gerichts mussten die eingesetzten Polizeibeamten erhebliche Kraft aufwenden, um ihn zu fixieren und vom Tatort zu verbringen.
Bei der Strafzumessung hat das Gericht aber noch in erheblicher Weise generalpräventive Aspekte berücksichtigt. Vereinfacht gesagt, Strafen sollen nicht nur auf begangenes Unrecht reagieren, sondern auch andere Menschen davon abhalten, ähnliche Taten zu begehen und das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsordnung stärken. Es hat also auch die gesellschaftliche Bedeutung der Tat in den Blick genommen. Dabei hat es betont, dass Angriffe auf Polizeibeamte besonders schwer wiegen, weil diese den Staat repräsentieren und für die Durchsetzung von Recht und Gesetz sorgen. Und das war damals auch politisch ein sehr großes Thema.
Das stimmt. Das Gericht verwies dabei auch auf die damals erst kurz zuvor erfolgte Gesetzesänderung. Der Gesetzgeber hatte es nämlich als wichtiges Anliegen bezeichnet, den Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu erhöhen und einen Angriff auf diese als einen Angriff auf Repräsentanten der staatlichen Gewalt bezeichnet. Angriffe auf Polizeibeamte sollten sich daher, das war die Botschaft des Gerichts, auch deutlich im Strafmaß widerspiegeln. Am Ende hielt das Gericht für die Flaschenwürfe eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten für angemessen, also für Tat und Schuld angemessen. Und für den Widerstand gegen die Festnahme kam noch eine weitere Geldstrafe hinzu, sodass das Gericht am Ende eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten verhängte.
Und in der Entscheidung fällt auch auf, dass das Gericht die besondere Rolle der Polizei betont hat, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und das ist ja kein Zufall. In Deutschland gibt es inzwischen mehrere Vorschriften, die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bei der Ausübung ihres Dienstes besonders schützen. Das wirft aber eine grundsätzliche Frage auf. Denn warum ist das überhaupt notwendig? Schließlich gilt doch für jeden Menschen, dass er nicht angegriffen, verletzt oder bedroht werden darf. Warum hat der Gesetzgeber gerade Polizeibeamte so in den Blick genommen?
Der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht die Funktion der Polizei in einem Rechtsstaat. Polizeibeamte sind diejenigen, die staatliche Entscheidungen im Alltag durchsetzen. Sie greifen ein, wenn Straftaten begangen werden, sie sichern Demonstrationen, schützen Opfer, vollstrecken Haftbefehle und sorgen dafür, dass gerichtliche Entscheidungen überhaupt wirksam werden können. Das Besondere dabei ist, sie suchen sich diese Situation nicht aus. Wenn es gefährlich wird, wenn Konflikte eskalieren oder wenn Menschen aggressiv werden, dann sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte häufig diejenigen, die gerade nicht weggehen können. Sie müssen bleiben und handeln. Deshalb sagt der Staat, wer diese Aufgabe für die Allgemeinheit übernimmt, verdient während dieser Tätigkeit auch einen besonderen Schutz.
Wenn man über Angriffe auf Polizeibeamte spricht, kommt man schnell zu einer weiteren Frage. Denn natürlich muss man in einem Rechtsstaat staatliches Handeln rechtlich und tatsächlich hinterfragen dürfen. Polizeiliche Maßnahmen können rechtswidrig sein, Polizeibeamte können Fehler machen. Und selbstverständlich darf man darüber diskutieren, man darf demonstrieren und auch gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass in solchen Diskussionen unterschiedliche Dinge miteinander vermischt werden. Denn das eine ist die Kritik an der Polizei oder an einem konkreten Polizeieinsatz. Das andere sind Angriffe auf einzelne Polizeibeamte. Und genau da stellt sich für mich die Frage, wo eigentlich die Grenze verläuft.
Meiner Meinung nach verläuft die Grenze dort, wo die Auseinandersetzung mit einer konkreten polizeilichen Maßnahme oder einer Institution endet und sich gegen den Menschen konkret richtet. Man kann einen Polizeieinsatz für rechtswidrig halten oder auch der Auffassung sein, eine polizeiliche Kontrolle war ungerechtfertigt oder eine Demonstration hätte anders begleitet werden müssen. Etwas anderes ist es aber, wenn einzelne Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zum Ziel von Angriffen werden. Denn dann geht es nicht mehr um Kritik an staatlichem Handeln, sondern um Gewalt gegen Menschen, die in diesem Moment nichts anderes tun, als ihre dienstlichen Aufgaben wahrzunehmen. Das Amtsgericht Hamburg hat in seiner Entscheidung in diesem Zusammenhang eine recht deutliche Formulierung gewählt. Es hat davon gesprochen, dass Polizeibeamte zunehmend als, und das ist eben ein Zitat aus dem Urteil, freiwillig für erlebnisorientierte Gewalttäter angesehen würden. Sie zeigt sehr deutlich, welche Entwicklung das Gericht damals wahrgenommen hat. Vor Gericht stand am Ende daher nicht die Frage, ob die Demonstration berechtigt war oder ob man die Polizei kritisieren durfte. Vor Gericht stand vielmehr die Frage, wie der Rechtsstaat auf gezielte Glasflaschenwürfe gegen Polizeibeamte reagiert.
Und genau an diesem Punkt wird die Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg besonders interessant, denn das Gericht hat sich nicht nur mit den beiden Flaschenwürfen und ihren konkreten Folgen beschäftigt, es hat auch einen Gedanken aufgegriffen, der weit darüber hinausgeht. Du hast es schon gesagt, es hat ausdrücklich gesagt, dass Strafurteile dazu beitragen sollen, weitere Rechtsgutverletzungen zu verhindern, die Rechtstreue der Bevölkerung zu stärken und andere Menschen davon abzuhalten, ähnliche Taten zu begehen. Und da würde mich interessieren, ob ein Gericht bei der Strafzumessung auch berücksichtigen darf, welches Signal ein Urteil an die Gesellschaft haben kann.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, ja, das darf das Gericht grundsätzlich tun. Allerdings gibt es dabei eine ganz wichtige Grenze. Niemand darf härter bestraft werden, als es seine persönliche Schuld rechtfertigt. Das Strafrecht kennt, ich würde mal sagen, keine Bauernopfer. Gerichte dürfen also nicht sagen, an diesem Angeklagten statuieren wir jetzt ein Exempel. Innerhalb des schuldangemessenen Strafrahmens dürfen generalpräventive Gesichtspunkte aber durchaus eine Rolle spielen. Dahinter steckt der Gedanke, dass Strafurteile nicht nur auf vergangenes Unrecht reagieren, sondern auch eine Wirkung für die Zukunft entfalten sollen. Das ist übrigens auch kein ungewöhnlicher Gedanke, wenn Gerichte etwa Korruption, organisierte Kriminalität, Hasskriminalität oder Angriffe auf Polizeibeamte bestrafen, dann spielt häufig auch die Überlegung eine Rolle, wie der Rechtsstaat auf solche Entwicklungen reagieren sollte. Und nichts anderes hat das Amtsgericht Hamburg hier gemacht und aufgegriffen. Das Gericht hatte den Eindruck, dass Angriffe auf Polizeibeamte kein bloßes Einzelfänomen mehr sind, sondern Teil einer besorgniserregenden Entwicklung. Deshalb hat das Gericht auch ausdrücklich betont, dass Strafurteile dazu dienen sollen, die Rechtstreue der Bevölkerung zu stärken und andere Menschen von vergleichbaren Taten abzuhalten. Ob das tatsächlich funktioniert, darüber kann man natürlich streiten und diskutieren. Aber der Gedanke dahinter ist aus meiner Sicht nachvollziehbar. Wenn der Staat auf bestimmte Angriffe nicht deutlich reagiert, könnte bei manchen Menschen der Eindruck entstehen, solche Taten seien letztlich nicht besonders gravierend. Und genau diesem Eindruck soll das Strafrecht entgegenwirken.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und ich möchte auch noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, denn Polizeibeamte sind Menschen wie wir alle und deshalb nicht unfehlbar. In seltenen Fällen wird auch der Vorwurf erhoben, dass Befugnisse überschritten oder sogar Straftaten begangen wurden. Solche Fälle sorgen dann regelmäßig für große öffentliche Aufmerksamkeit. Wenn wir heute so viel über den besonderen Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sprechen, stellt der Rechtsstaat dann auch besondere hohe Anforderungen an ihr eigenes Verhalten?
Absolut. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Polizeibeamte verfügen über Befugnisse, die tief in die Rechte anderer Menschen eingreifen können. Sie dürfen, wie bereits gesagt, Personen kontrollieren, durchsuchen, festhalten, Wohnungen betreten oder auch in bestimmten Situationen unmittelbaren Zwang anwenden. Das sind erhebliche staatliche Eingriffsbefugnisse. Gerade deshalb unterliegt polizeiliches Handeln einer Vielzahl von Kontrollen. Und wenn diese Befugnisse überschritten werden, kann das natürlich auch für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten strafrechtliche Konsequenzen haben. Wenn ein Polizeibeamter zum Beispiel rechtswidrige Gewalt anwendet und dabei jemanden verletzt, kann er sich strafbar machen. Das wäre eine Körperverletzung im Amt. Hinzu kommen dann auch disziplinarrechtliche Maßnahmen, die sogar bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis reichen können. Und jetzt zum entscheidenden Punkt. Der besondere Schutz der Polizei bedeutet nicht, dass Polizeibeamte über dem Gesetz stehen. Gerade weil sie besondere Befugnisse haben, ist ihr Handeln rechtlich besonders eng eingebunden und kontrollierbar.
Das ist ja eigentlich ein sehr rechtsstaatlicher Gedanke, denn der Staat sagt auf der einen Seite, wir schützen diejenigen, die Recht und Gesetz durchsetzen. Gleichzeitig sagt er aber auch, wer diese besonderen Befugnisse erhält, muss sich selbst in besonderem Maße an Recht und Gesetz halten.
Ganz genau, super auf den Punkt gebracht, finde ich.
Bevor wir gleich zu unserem Fazit kommen, müssen wir aber noch einen Blick auf den weiteren Verlauf des Verfahrens werfen, denn mit dem Urteil des Amtsgerichts Hamburg war die Sache noch nicht beendet. Jesse hat gegen die Entscheidung das Rechtsmittel der Berufung eingelegt, sodass sich anschließend auch das Landgericht Hamburg mit dem Fall beschäftigen musste. Hat das Landgericht Hamburg die Entscheidung des Amtsgerichts bestätigt oder ist es zu einer anderen Bewertung gekommen?
Während das Amtsgericht Hamburg Jesse noch zu 2 Jahren und 7 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt hatte, kam das Landgericht Hamburg später zu einer deutlich milderen Bewertung und verhängte eine Bewährungsstrafe. Das Amtsgericht Hamburg hatte ja sehr stark diesen generalpräventiven Aspekt betont. Es wollte deutlich machen, dass Angriffe auf Polizeibeamte schwerwiegendes Unrecht darstellen und der Rechtsstaat darauf spürbar reagieren müsse. Das Landgericht Hamburg hingegen schaute stärker auf Jesse als Person. Also das Amtsgericht Hamburg hat natürlich auch sich mit Jesse als Person beschäftigt, aber wie gesagt, dieser generalpräventive Aspekt, der wurde nochmal besonders betont. Und das Landgericht Hamburg hatte dann darauf abgestellt, dass Jesse noch sehr jung und nicht vorbestraft ist und bereits lange in Untersuchungshaft gesessen hat. Die Berufungskammer, also das Landgericht Hamburg, kam zum Ergebnis, dass eine Bewährungsstrafe ausreiche, um auf die Tat angemessen zu reagieren.
Ja, spannend, welchen Verlauf der Fall mit sich gebracht hat und wie unterschiedlich auch die Gewichtung im Strafmaß sein kann.
Und genau deshalb ändert dieser Fall vielleicht auch daran, dass ein funktionierender Rechtsstaat nicht selbstverständlich ist. Hinter ihm stehen Menschen, die diese Aufgaben täglich übernehmen, oft in schwierigen und manchmal auch in gefährlichen Situationen.
Ja, da hast du recht.
Und damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir würden uns darüber freuen, von euch eine 5-Sterne-Bewertung zu bekommen.
Und ihr findet uns auch auf Instagram unter Hinter der Robe. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe. Tschüss!